Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise und ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt. Wir beschäftigen uns hier mit True Crime, Psychologie, unerklärlichen Mysterien und eigentlich allem, was einem eine Gänsehaut beschert. Normalerweise in zweifacher Besetzung. Heute bin ich aber alleine. Das liegt daran, dass das hier gerade eine Sonderfolge ist. Eigentlich veröffentlichen wir nämlich nur jeden zweiten Sonntag eine neue Folge, weil ich alleine für die Recherche und das Skripten zuständig bin. Daher schaffe ich meistens einfach nicht mehr. Aber wir haben mit euch Hörerherzchen ja den Deal, dass wir, wenn es die Zeit erlaubt, mehr Content produzieren. Und da die letzte Folge mit einer Woche Verspätung kam, dachte ich, ist das hier eine nette kleine Wiedergutmachung. Nur konnte Pia so kurzfristig leider keinen Termin für eine Aufnahme in ihrem Terminplaner freiräumen, weshalb ihr heute, wie in alten Tagen, mit mir allein vorlieb nehmen müsst. Aber wir machen es uns nett, versprochen. Kennt ihr das? Ihr setzt in geregelten Lebensphasen, in denen alles einigermaßen nach Plan läuft, alles daran, gut für euch zu sorgen, indem ihr zum Beispiel regelmäßig zum Sport geht, jeden Tag frisch kocht. Und dann vom einen Tag auf den anderen hält das Chaos wieder Einzug und das Kartenhaus eurer mühsam aufgebauten Routinen bricht wieder in sich zusammen. So geht's mir zumindest regelmäßig. Es läuft immer für eine gewisse Zeit lang alles nach Plan, bis die Arbeit wieder mehr wird oder viele Projekte und Termine anstehen und alles wieder im Chaos versinkt. Und das Erste, was ich in diesen hektischen Zeiten vernachlässige, bin leider sogar ich selbst. Aber das muss eigentlich nicht sein, denn wir leben zum Glück in einer Zeit, in der es viele kleine Helfer gibt, die es uns erleichtern, einen gesunden Lebensstil mit einem hektischen Alltag zu vereinen. Und dafür, dass der Körper mit ausreichend Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen versorgt ist, sorgt Biogena One. Ein Greens-Pulver mit 99 High-End-Inhaltsstoffen, darunter auch wichtige Aminosäuren und Probiotika, das die Gesundheit unterstützt und mehr Balance ins Leben bringt. Ich bin nicht so der Fan vom Tablettenschlucken und Biogena One ist da für mich so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, in der alle wichtigen Inhaltsstoffe, die ich unbedingt supplementieren möchte, bereits enthalten sind. So zum Beispiel auch Vitamin D3. Das Pulver kommt in praktischen Portionsbeuteln daher, die zum einen dafür sorgen, dass die Probiotika optimal lichtgeschützt sind und dadurch ihre maximale Haltbarkeit haben und zum anderen wahnsinnig praktisch sind, weil ich mir jeden Morgen einfach nur den Shaker mit ein bisschen Wasser und so einen Beutel schnappen muss, das vermische ich dann und fertig. Biogena One wird in Österreich hergestellt, was die Transportwege zu uns in den Dachraum relativ kurz gestaltet. Und was für mich ein mega Pluspunkt ist, ist die Transparenz des Unternehmens. Man kann nämlich auf der Website die genauen Mengen jedes einzelnen Inhaltsstoffes nachlesen. Und das ist, wenn es um Supplementierung geht, finde ich wahnsinnig wichtig. Wenn ihr die eierlegende Wollmilchsau für einen einfachen Start in ein gesünderes Leben mal testen möchtet, dann haben wir jetzt ein unfassbar gutes Angebot für euch, denn mit unserem Rabattcode Stimmen im Kopf 25, alles in Großbuchstaben und zusammengeschrieben, könnt ihr euch sage und schreibe 25% Rabatt auf eure Erstbestellung sichern und ihr könnt euch aussuchen, ob ihr Biogena One als Einzelbestellung oder im Sparabo geliefert bekommen wollt. Das Sparabo ist aber auch jederzeit kündbar. Alle Infos zu Biogena One und dem Angebot habe ich euch in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree aber auch nochmal verlinkt. Also, one day or day one, wie man so schön zu sagen pflegt. Wir bedanken uns bei Biogena One und natürlich auch bei euch. Und jetzt geht es weiter mit der Folge. Ich erzähle euch heute eine Geschichte, die sich so oder so ähnlich im mittleren Westen der USA abgespielt hat. Angeblich. So wurde sie zumindest von den Zeugen aus erster Hand überliefert. Ob ihr sie glaubt, das müsst ihr am Ende für euch selbst entscheiden, wie immer, wenn es um solche Themen geht. Mir hat es jedenfalls große Freude bereitet, seit langem mal wieder einen paranormalen Fall aufzubereiten. Die Arbeit an solchen Fällen ist nämlich immer wie so ein kleiner Comic-Relief für mich, weil die einen natürlich auf eine ganz andere und emotional viel weniger aufgeladene Art und Weise berühren, als es zum Beispiel bei True-Crime-Fällen der Fall ist. Und auch wenn in meiner Brust zwei Herzen schlagen, eines, das gerne glauben möchte, dass es da draußen mehr gibt, als wir sehen, und das einer Skeptikerin, grusel ich mich einfach gern und weiß den Unterhaltungswert, den solche Erzählungen bieten, einfach absolut zu schätzen. Das habe ich auch letztens sogar noch zu einer Freundin gesagt, dass solche übernatürlichen Fälle mir neben dem Grusel auch einfach immer ein Gefühl von Gemütlichkeit geben. Und ich hoffe, dass ich dieses Gefühl mit dieser Folge jetzt an euch weitergeben kann. Zu dem Fall gibt es auch wieder reichlich Video- und Bildmaterial. Das findet ihr wie immer auf Instagram und in Kürze dann auch auf TikTok. Bei meiner Recherche habe ich mich hauptsächlich auf die Schilderung einer ehemaligen Bewohnerin des Hauses gestützt. Die wurde nämlich bereits ganz zu Beginn von ihrer Schwester dazu aufgefordert, Tagebuch über die seltsamen Vorkommnisse in ihrem Haus zu führen. Und dieses ganze Sammelsurium an Erlebnissen hat sie dann nach ihrem Auszug in einem Buch veröffentlicht. Aber jetzt starten wir erstmal rein in die Geschichte eines Hauses, in dem entweder der Geist eines kleinen Mädchens oder aber eine dämonische Präsenz ihr Unwesen treiben soll. Sich seinen tiefsten Ängsten zu stellen, bedeutet, wahren Mut zu zeigen. Deborah Pigman. Mit diesem Zitat beginnt die heutige Protagonistin die Erzählungen in ihrem Buch The Sally House Haunting, eine wahre Geschichte. Über sich selbst sagt Deborah, dass sie, auch wenn sie in einem streng katholischen Haushalt aufgewachsen ist, nie wirklich religiös, abergläubisch oder spirituell war. Sie sei der Lass-mich-erst-Beweise-sehen-Typ, also eine Person, die bereit ist zu glauben, was sie selbst mit eigenen Augen gesehen hat. Damit, dass es ausgerechnet ein Haus sein würde, das sie dazu bringt zu glauben, hatte sie jedoch nicht gerechnet. Nicht an einen Gott oder irgendeine Religion, sondern an eine Sphäre zwischen dies und jenseits, an ein Leben nach dem Tod, an das Paranormale, an das Gute, aber auch an das Böse. Deborahs Geschichte beginnt im Jahr 1993. Sie war gerade frisch mit ihrem Lebensgefährten Tony verheiratet und die beiden erwarteten bereits ihr erstes Kind. Das Einzige, was dem jungen Paar für das perfekte Familienglück noch fehlte, war eine entsprechende Bleibe. Ein Haus im Grünen sollte es sein. Am besten mit großem Garten, in dem Kinder und Haustiere rennen und herumtollen konnten. Doch gestaltete sich die Suche nach dem perfekten Eigenheim in der Kleinstadt Atkinson nicht gerade einfach. Die einzige Möglichkeit, in dieser überschaubaren Gegend ein bezahlbares Traumhaus zu ergattern, besteht darin, dass man jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Im Fall der Pigmans kam der entscheidende Hinweis von Tonys Bruder. Ein Haus mit guter Lage, leerstehend und dringend auf der Suche nach neuen Mietern. Vor Ort war das Erscheinungsbild des Traumhauses jedoch erstmal eher ernüchternd. Es wirkte viel kleiner als beschrieben und irgendwie beengt, zumindest von außen. Es war das einzige Haus in der von Grünstreifen und Bäumen gesäumten Straße, das niedriger gelegen war als alle anderen Häuser. Um zur Eingangstür zu gelangen, musste man also zunächst 3 Treppenstufen hinabsteigen und einem kleinen Steinweg folgen. Auch die Fassade hatte sicherlich schon mal bessere Tage gesehen. Doch war das nichts, was man mit einem Eimer Farbe und ein paar Pinselstrichen nicht wieder hinbekommen würde. Mit seinem spitzen Dach, den großen Fenstern und der kleinen Veranda wirkte das Mitte 1800 erbaute Backsteinhaus im Kolonialstil nahezu malerisch. Und beim Betreten des Hauses überraschte es mit einer Geräumigkeit, die man ihm von außen gar nicht angesehen hätte. Frei nach dem Motto, wenn was passt, dann passt es, wünsch dir nix, du hast es, machten Deborah und Tony Nägel mit Köpfen, unterzeichneten den Mietvertrag und bezogen nur wenige Wochen nach der ersten Besichtigung ihren Traum von Eigenheim an der 508 North 2nd Street in Atkinson, Kansas. Wie alles begann. In den ersten 30 Tagen nach dem Einzug wirkte das Haus noch wie jedes andere. Kein Kratzen hinter den Wänden, keine geisterhaften Gestalten auf den Fluren und auch kein grüner Schleim, der von den Wänden tropfte. Nur mit dem Stromkreislauf schien etwas nicht zu stimmen. So habe sich regelmäßig während gemütlicher Abende vor dem Fernseher das Deckenlicht im Wohnzimmer langsam immer weiter verdunkelt, bis es nur noch ein leichtes Glimmen war. Und so blieb das Licht dann auch für etwa 5 Minuten, bis es auf einmal wieder ganz hell wurde. Als hätte jemand einen Dimmer erst ganz runter und dann nach einiger Zeit wieder voll aufgedreht. Nur hatte Familie Pigman keinen Dimmer, sondern einen ganz normalen Kippschalter. Schon bald gehörte diese kleine Lichtshow-Einlage zum Abendprogramm. Und auch dadurch, dass Tony die Glühbirne wechselte und mehrfach den Lichtschalter überprüfte, ließ sich dieses Problem, das selbst einen konsultierten Elektriker ratlos zurückließ, nicht beheben. Als Tony und Deborah eines Abends also wieder im Dunkeln dasaßen, scherzte Tony, vielleicht haben wir einen Hausgeist, woraufhin sich die Lichtverhältnisse im Raum augenblicklich wieder normalisierten. Doch daran, dass sich Tonys flapsiger Kommentar bewahrheiten sollte, glaubte zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Mit Deborah, Tony und dem ungeborenen Baby waren drei Katzen und ein Hund namens Sascha mit in das Haus gezogen. Eines Tages hörte Tony das Knurren des ansonsten sehr friedlichen und ruhigen Hundes aus dem oberen Stockwerk. Als er oben nach dem Rechten sah, entdeckte er Sascha, wie er mit aufgestelltem Kamm einen unsichtbaren Punkt im noch unbewohnten Kinderzimmer fixierte und die Zähne fletschte. Und egal, was Tony tat, Sascha ließ sich einfach nicht mehr beruhigen. Über den Zeitraum von einer Woche zeigte der Hund dieses Verhalten immer mal wieder, bis er sich schließlich an was auch immer ihn an dem leeren Raum so sehr störte, gewöhnt hatte. Deborah war die Erste, die die für paranormale Phänomene typischen Kältestellen im Haus bemerkte. Vor allem auf den Treppen zum Obergeschoss habe sie oft einen Kälteschauer überkommen, wie ein Windhauch, der schnell an ihr vorbeizog und durch Mark und Bein ging. Zum ersten Mal richtig verstörend wurde es jedoch im Mai 1993. Zu dieser Zeit schliefen Tony und Deborah häufig auf der Couch. Zum einen, weil es während der Sommermonate im Erdgeschoss kühler war und zum anderen, weil es der hochschwangeren Deborah nicht mehr gut bekam, in ihrem Wasserbett zu schlafen. Es war jedenfalls eine dieser besonders heißen Nächte, die Tony und Deborah wieder auf das Sofa verschlagen hatte. Alles schlief und auch in der Nachbarschaft schien alles friedlich, bis Deborah gegen 3.30 Uhr plötzlich von einem ohrenbetäubenden Lärm aus dem Schlaf gerissen wurde. Erst hörte sie laute Schreie, die ihr das Blut in den Adern gefrieren ließen, und dann ein lautes Poltern, als käme jemand mit schwerem Schuhwerk die Treppe im Flur heruntergerannt. Deborah war sich sicher, dass jemand in ihr Haus eingedrungen war, doch noch bevor sie sich aufrichten konnte, um nach dem Rechten zu sehen, habe sie gespürt, wie sie etwas Schweres zurück in die Matratze drückte. Deborah begann, um Hilfe zu schreien, wodurch nun auch Tony geweckt wurde. Angesteckt von der Panikreaktion seiner Frau fing auch er das Schreien an, bis er bemerkte, dass er keine Ahnung hatte, warum er überhaupt schrie. Er fing sich also wieder und versuchte, Deborah zu beruhigen, die nun mit weit aufgerissenen Augen dasaß und ihren Blick durch den Raum schweifen ließ, auf der Suche nach einer Ursache für ihr unsanftes Erwachen. Doch war nichts und niemand zu sehen und im gesamten Haus war wieder Ruhe eingekehrt. Nur ihre Katzen verhielten sich seltsam und fauchten. Ein Verhalten, das sie bei den beiden Tieren noch nie beobachtet hatte. Deborah schlussfolgerte, dass das Schreien, das sie gehört hatte, vielleicht das der Katzen war, die im oberen Stockwerk eine Auseinandersetzung hatten und dann laut polternd die Treppe runtergerannt kamen und auf ihre Brust sprangen. Doch was war es, das sie in diese Aufregung versetzt hatte? Nachdem sich die Gemüter wieder beruhigt hatten, wurde dieses Ereignis als Albtraum abgetan und der Alltag hielt bei den Pigmans wieder Einzug. Als Deborah einige Wochen später im Wohnzimmer saß, hörte sie plötzlich aus der Küche das Klingeln der Eieruhr, die sie überhaupt nicht gestellt hatte. Auch dieses Ereignis wiederholte sich in den nächsten Tagen so oft, dass das Abstellen der Eieruhr ein fester Bestandteil von Deborahs Alltag wurde. Und auch Besucher wurden Zeuge dieses seltsamen Phänomens, das mit fragenden Gesichtern und Anmerkungen wie »Es war seit Stunden niemand mehr in der Küche« kommentiert wurde. Am 26. Juni 1993 kommt Deborahs und Tonys Sohn Tyler zur Welt. Nach der Geburt, zurück im Eigenheim, verbrachte Deborah viel Zeit mit der Herrichtung und Renovierung des Kinderzimmers. Eines Tages, während sie die Wände des Zimmers zu gleichen Teilen in einem Babyblau und einem zartrosa strich, klingelte im Flur das Telefon. Deborah nahm den Hörer ab und lief während des anhaltenden Gesprächs auf dem Flur vor dem Kinderzimmer auf und ab. Nach etwa 15 Minuten beschloss sie, während des Telefonats einfach weiter zu streichen. Also klemmte sie sich den Hörer zwischen Schulter und Ohr und ging wieder zurück ins Kinderzimmer. Doch kaum hatte sie dieses betreten, wurde es am anderen Ende der Leitung vollkommen still.
Hello?
Irritiert sah Deborah auf den Hörer in ihrer Hand. Und gerade als sie die Schwelle vom Kinderzimmer zurück in den Flur abermals überquerte, hörte sie am anderen Ende der Leitung wieder die Stimme ihrer Schwester, die fragte: Hallo? 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 Bist du noch da? Doch sollte das bei weitem nicht der einzige Anruf bleiben, bei dem man, sobald man das Kinderzimmer betreten hatte, nur noch Totenstille hörte. Irgendwas an diesem Raum schien also für Störungen in der Leitung zu sorgen. Und was auch immer es war, das die Verbindung störte, es schien auch einen negativen Einfluss auf Baby Taylor zu haben. Immer wenn Deborah oder Tony das Baby zum Schlafen in die Wiege gelegt hatten, fing der Kleine unaufhörlich an zu schreien und es war vorbei mit der nächtlichen Ruhe. Das junge Paar wandte sich daraufhin hilfesuchend an Deborahs Schwester Karen, die mit ihrem eigenen Kind die Phase der schlaflosen Nächte bereits erfolgreich hinter sich gebracht hatte. Und Karen bot sogar an, von New York nach Kansas zu fliegen, um den jungen Eltern für eine Weile unter die Arme zu greifen. Kurz vor ihrer Ankunft war Tony gerade dabei, das Haus auf Vordermann zu bringen, als beim Saugen des Kinderzimmers plötzlich die Melodie des Mobilis ertönte, welches sich beständig um die eigene Achse drehte. Ein weiteres Ereignis, das sich fortan regelmäßig wiederholen sollte und für das weder Tony noch Deborah eine Erklärung finden konnten. Während Karens Aufenthalt konnten die frisch gebackenen Eltern endlich mal wieder durchatmen und die ein oder andere Nacht sogar durchschlafen. Auch auf Tyler schien sich ihre Anwesenheit positiv auszuwirken. So schlief er vor ihrer Ankunft maximal eine Stunde am Stück. Während ihrer Anwesenheit waren es aber bis zu 4 Stunden. Als Deborah und Tony gemeinsam mit Tyler eines Abends von einer Familienfeier nach Hause zurückkehrten, wurden sie im Zimmer des Babys jedoch von einem bizarren Anblick in Empfang genommen. Auf dem Boden inmitten des Raumes waren alle Kuscheltiere mit dem Rücken zueinander sitzend in einem Kreis aufgereiht. Sowohl Deborah als auch Tony beharrten voreinander vehement darauf, die Plüschtiere, die ursprünglich liebevoll auf Kommoden und Regalen von Deborah platziert worden waren, vor ihrer Abfahrt auch nur angerührt zu haben. Zum ersten Mal, seit sie das Haus an der 508 North 2nd Street bezogen hatten, überkam sie ernsthaft das Gefühl, dass in ihren eigenen 4 Wänden etwas nicht mit rechten Dingen zuging und dass vielleicht sogar ein Hausgeist hinter den seltsamen Vorkommnissen stecken könnte. Ein Gedanke, den sie, wie es jeder andere rationale Mensch tun würde, schnell wieder verwarfen. Schweigend räumten Deborah und Tony die Kuscheltiere wieder an ihre Plätze und schalteten das Licht aus. Im Flur hielten sie noch einmal inne und blickten zurück in den Raum, der nun im Dunkeln dalag und plötzlich irgendwie Unbehagen in ihnen auslöste. Erst nachdem sie sich versichert hatten, dass in seinem Inneren auch wirklich alles in Ordnung war, kehrten sie dem Kinderzimmer den Rücken und gingen wieder nach unten, wo Karen am unteren Treppenabsatz bereits auf sie wartete. Doch mit einem Mal entglitten ihr jegliche Gesichtszüge. Mit weit aufgerissenen Augen und schockierter Miene deutete sie in Richtung des Kinderzimmers und sagte: »Das Licht ist wieder angegangen.« Noch auf halber Treppe drehten sich Deborah und Tony erneut zum Kinderzimmer um, welches nun wieder hell erleuchtet war. Sekunden später standen also 3 Erwachsene auf dem Flur vor dem Kinderzimmer, in das sich spätestens jetzt niemand mehr hineintraute. Denn mitten im Raum, auf dem Boden, lag einer der Teddybären, den Deborah vor wenigen Sekunden erst auf einen Schaukelstuhl, der gleich links neben der Tür stand, gesetzt hatte. Alle 3 überkam eine Befürchtung, die jedoch niemand auszusprechen wagte. Was wäre, wenn sich eine fremde Person im Obergeschoss des Hauses versteckt hielt, um die Bewohner an der Nase herumzuführen und sie in den Wahnsinn zu treiben? Im stummen Einverständnis suchten Deborah, Tony und Karen also jeden Winkel des Hauses ab, doch fanden sie nichts und niemanden. Nach der erfolglosen Suche wussten die 3, ohne drüber gesprochen zu haben, dass jeder von ihnen das Gleiche dachte. »Da er mit Spielsachen spielt, ist das vielleicht der Geist eines Kindes«, sagte Deborah vorsichtig, woraufhin Karen die Theorie aufstellte, dass es sich genauso gut um den Geist einer fürsorglichen Frau handeln könnte, der darum bemüht ist, das Baby zu unterhalten. Während die beiden Frauen nach einer den Umständen entsprechend beruhigenden Erklärung suchten, gab sich Tony einen Ruck und legte den Teddybär zurück an seinen Platz, bevor er beim Verlassen des Raumes das Licht wieder ausschaltete. Gemeinsam gingen die 3 zurück ins Wohnzimmer, doch ließen sie die jüngsten Ereignisse einfach nicht los, sodass regelmäßig einer von ihnen zurück in den Flur schlich und in den dunklen Raum gegenüber des Treppenaufgangs spähte. Gegen 10:50 war Deborah dann aber dazu gezwungen, das Badezimmer, welches im oberen Stockwerk liegt, aufzusuchen. Und auf dem Weg zurück nach unten ließ sie es sich natürlich nicht nehmen, einen flüchtigen Blick in das Kinderzimmer zu werfen. Doch was sie sah, ließ sie innehalten. Denn in der Mitte des Kinderzimmers, auf dem Boden, lag wieder ein Teddybär. In ihrer völligen Ratlosigkeit riefen die drei Tonys Bruder Larry zur Hilfe, der daraufhin anbot, noch am selben Abend vorbeizukommen, um sich selbst als objektiver Betrachter ein Bild von der Situation zu verschaffen. Doch ließ sich das Geschehen mit dem Teddybär während Larrys Anwesenheit natürlich nicht einfach so rekonstruieren. Abermals hatten Deborah, Tony, Karen und Larry den Bären zurück an seinen Platz gesetzt und das Kinderzimmer dann etwa für 20 Minuten sich selbst überlassen. Doch schien der Raum jedes Mal, wenn sie dorthin zurückkehrten, vollkommen unverändert. Deborah redete sogar mit der Luft, wobei sie sich sehr bescheuert vorkam und versuchte, den vermeintlichen Geist zu einer erneuten Aktivität zu motivieren. Doch schien auch das vergebens. Enttäuscht begaben sich die vier zurück ins Wohnzimmer, wo Tony plötzlich aus dem Seitenwinkel seines Blickfeldes eine Bewegung wahrnahm. Mit dem Finger deutete er auf einen weiteren Teddybären, der auf dem Cardboard neben dem Fernseher saß. Normalerweise in den Raum guckend. Doch nun schaute er mit dem Gesicht zur Wand. Neben Karen ist nun also auch Larry Zeuge davon geworden, dass im Haus der Pigmans irgendetwas vor sich geht, was er nicht wirklich einordnen kann. Doch bemerkte er, wie sehr seinem Bruder und seiner Schwägerin die Situation zu schaffen machte, weshalb er anbot, sich mit der Schwester seiner Chefin in Verbindung zu setzen, die in der Gegend als ein renommiertes Medium tätig war. Gegen 2:30 in der Nacht verabschiedete sich Larry, versprach aber, sich gleich am nächsten Tag wieder zu melden, um Deborah und Tony darüber zu informieren, was das Gespräch mit dem Medium ergeben hatte. Nach einer Mütze Schlaf kamen Deborah, Tony und Karen die Geschehnisse der letzten Nacht vor wie ein weit entfernter Traum. Und mit dem Tageslicht kehrte auch der Mut zurück. Tony ging wie gewohnt früh zur Arbeit und Deborah brachte gemeinsam mit Söhnchen Tyler Karen zum Flughafen, da ihr einwöchiger Aufenthalt in Kansas vorüber war und es Zeit für sie war, zu ihrer eigenen kleinen Familie zurückzukehren. Als Deborah, nachdem sie Karen weggebracht hatte, nach Hause zurückkehrte, war sie zum ersten Mal seit einer längeren Zeit wieder allein im Haus. Und auch wenn sie sich allergrößte Mühe gab, ihren Alltag so normal wie möglich zu bewerkstelligen, so konnte sie die große Anspannung, die sie verspürte, während sie sich durch das Haus bewegte, nicht leugnen. Ihr ganzes Leben lang hatte sie immer darauf gehofft, sich irgendwann umzudrehen und eine geisterhafte Erscheinung hinter sich stehen oder schweben zu sehen und sie auf frischer Tat zu erwischen. Doch jetzt, wo ein solches Szenario nicht mehr ganz so abwegig zu sein schien, überkam sie ein großes Unwohlsein bei dem Gedanken. Vermutlich würde sie ganz anders als in ihrer Wunschvorstellung schlicht und ergreifend aus der Haut fahren. Und doch war daneben der Angst vor dem Unbekannten eine gewisse Neugier, die der Chance, vielleicht sogar mit einem Geist in Kontakt treten zu können, mit Vorfreude begegnete. Als Tony später am Abend von der Arbeit zurückkehrte, hatte er Neuigkeiten im Gepäck, denn er hatte seiner Mutter, die derweilen im Bilde über die seltsamen Geschehnisse im Haus ihres Sohnes war, nach Feierabend noch einen spontanen Besuch abgestattet und die Dame war nicht untätig, denn sie hatte in der Zwischenzeit eine alte Bekannte kontaktiert, die die Mutter der Vormieterin des Hauses an der 508 North 2nd Street war und sie gefragt, ob ihrer Tochter in den Jahren, die sie in dem Haus verbracht hatte, etwas Seltsames aufgefallen oder widerfahren sei. Und tatsächlich soll sich ihre Tochter häufig über einen fauligen Geruch beschwert haben, der im Haus auf den Fluren lag. Ständig habe sie das Spielzeug ihres Sohnes an den seltsamsten Orten gefunden und wieder wegräumen müssen, obwohl er ihr versicherte, dass er es nicht angerührt hatte. Die Tochter der Vormieterin hatte ihr Zimmer im Obergeschoss des Hauses, der Raum mit dem kleinen begehbaren Kleiderschrank, den Deborah und Tony als das Kinderzimmer für ihren Sohn auserkoren hatten. Zu dieser Zeit habe die Kleine laut der Vormieterin eine enge Verbindung zu einer imaginären Freundin namens Sally aufgebaut, mit der sie stundenlang in dem begehbaren Kleiderschrank ihres Zimmers spielte. Seltsamerweise hatte sie Sally seit ihrem Auszug jedoch nicht wieder erwähnt. Später am Abend meldete sich auch Larry mit Neuigkeiten. Er hatte wie vereinbart mit seiner Chefin gesprochen und ihr von den Vorkommnissen des vorherigen Abends erzählt, die sich daraufhin mit ihrer Schwester Barbara in Verbindung setzte. Ohne die Pigments je persönlich gesprochen oder getroffen zu haben, sagte das Medium, sie habe das Gefühl, Deborah und Tony hätten den Geist eines jungen Mädchens zwischen 5 und 13 Jahren bei sich. Nicht nur, weil er sich in ihrem Haus wohlfühle, sondern auch das Baby beschützen wolle. Dass auch das Medium die Präsenz eines Kindes spüren will, bereitet Deborah großes Unbehagen. Schließlich kam auch ihr nach den unzähligen Vorfällen mit den Kuscheltieren genau derselbe Gedanke. Barbara riet Familie Pigman, die Entität zwar willkommen zu heißen, doch gleichzeitig klare Grenzen zu setzen. In ihrem Haus gelten ihre Regeln und die müssten befolgt werden. Doch dann, kurz bevor Tony das Gespräch mit seinem Bruder beenden wollte, erwähnte Larry noch eine Sache, die Deborah nahezu den Boden unter den Füßen wegzog. Barbara hatte beiläufig einen Namen erwähnt, der sich hartnäckig in ihr Bewusstsein gebrannt hatte. Der Name lautete Sally. Den restlichen Abend verbrachten Tony und Deborah in grüblerischer Stille, während sie unzählige Fragen plagten. Konnten sie dem Medium vertrauen? Wenn sie es tatsächlich mit dem Geist eines Kindes zu tun hatten, wie könnte man mit ihr kommunizieren? Und vor allem, wer war Sally? Hatte sie einst in diesem Haus gelebt? War ihr vielleicht etwas Schreckliches zugestoßen? Während Deborah allem Übernatürlichen gegenüber eher aufgeschlossen war und eine gewisse Verantwortung der armen Sally gegenüber empfand, blieb Tony skeptisch. Im Gegensatz zu seiner Frau bereitete ihm alles, was er nicht begreifen konnte, große Angst. Und er war auch nicht daran interessiert, auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen. Alles, was nicht von dieser Welt schien, wollte er am liebsten so weit weg von sich wie nur irgend möglich wissen. Und der Gedanke, sich die eigenen 4 Wände mit einem unsichtbaren Mitbewohner teilen zu müssen, gefiel ihm gar nicht. Als die beiden gegen 10:30 beschlossen, ins Bett zu gehen und gerade die Treppe ins Obergeschoss hochgelaufen waren, bemerkte Deborah plötzlich Tonys seltsames Starren. Er war gerade im Begriff gewesen, das Flurlicht auszuschalten, doch hatte er mitten in der Bewegung plötzlich innegehalten, während seine Hand wie eingefroren nur wenige Zentimeter über dem Lichtschalter schwebte. »Was ist los?«, fragte Deborah irritiert, was Tony mit einer Gegenfrage beantwortete. »Fällt dir irgendetwas Ungewöhnliches auf?« Deborah sah erst ihn an. Dann ließ sie ihren Blick entlang seines noch immer zum Lichtschalter ausgestreckten Armes wandern. Dann sah auch sie es. Das Foto von Tony und ihr, das direkt über dem Lichtschalter hing, hing zwar kerzengerade, doch verkehrt herum. Als hätte man es um 180 Grad um die eigene Achse und damit auf den Kopf gedreht. »Was glaubst du, hat das zu bedeuten?«, wollte Tony von Deborah wissen. Eine Frage, die sie nicht wahrheitsgemäß zu beantworten wagte. Stattdessen zuckte sie mit den Schultern und entgegnete, vielleicht mag sie uns. Mit einer schnellen Handbewegung betätigte sie den Lichtschalter, löschte damit das Licht und verschwand mit einem Gute Nacht, Sally, im Schlafzimmer. Am nächsten Morgen kam Tonys jüngerer Bruder George zu Besuch. Tony hatte ihm von den seltsamen Ereignissen in seinem Eigenheim erzählt, und nun hatte auch George die Neugier gepackt. Tony zeigte den Bären, der sich in der Nacht, in der Larry da war, scheinbar von Geisterhand zur Wand gedreht hatte. Als die beiden Männer die 35mm-Kamera sahen, die Deborah früher am Tag, nachdem sie einige Fotos von Baby Tyler gemacht hatte, auf dem Esstisch hatte liegen lassen, kam ihnen eine Idee. Tony nahm die Kamera und richtete sie auf den Teddybären gleich neben dem Fernseher. Und bevor er auf den Auslöser drückte, sagte er, Sally, sag mal Cheese. George stand gleich neben ihm und auch sein Blick war erwartungsvoll auf den Bären gerichtet, als würde er erwarten, dass der auslösende Blitz einer Kamera Geister für das menschliche Auge sichtbar machen würde. Doch in dem Moment, in dem Tony auf den Auslöser drückte, rief George plötzlich, er hat sich bewegt, das gottverdammte Ding hat sich bewegt. Unter den beiden Brüdern brach in Anbetracht dessen, was sie gerade mit eigenen Augen gesehen hatten, Panik aus. Und ihr erster Instinkt war es, ins obere Stockwerk zu rennen, wo sich Deborah zu diesem Zeitpunkt mit dem Baby aufhielt. Auf der Treppe soll George dann eine Kälte durchfahren haben, begleitet von dem Gefühl, als würde ihn jemand an Ort und Stelle festhalten und am Weiterlaufen hindern. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit habe er die Kontrolle über seinen Körper wieder erlangt und sei dazu in der Lage gewesen, seinem Bruder die Treppe rauf ins obere Stockwerk zu folgen, wo sie Deborah aufgebracht von ihrer jüngsten Begegnung mit Sally erzählten. Dabei wirkten sie so aufgelöst, dass Deborah Mühe hatte, ihnen zu folgen. Tony und George kamen zu dem Entschluss, dass es das Beste wäre, das Haus für eine Weile zu verlassen und zu ihren Eltern zu fahren, bis sich ihre Nerven wieder beruhigt hatten. Und Deborah willigte ein. Während sie die nötigsten Dinge für das Baby zusammenpackte, legte Tony Tyler in den Maxi-Cosi und schnallte ihn an, bis ihn ein stechender Schmerz am Rücken plötzlich zusammenzucken und aufschreien ließ. Laut Deborah habe sich im exakt selben Augenblick die Atmosphäre im Raum abrupt verändert. Es habe sich fast so angefühlt, als wäre die Luft um sie herum elektrisch geladen. Die plötzliche Anspannung im Raum ließ sie so sehr erschaudern, dass sie, ohne sich überhaupt zu vergewissern, was es war, dass Tony da am Rücken gestochen hatte, Hals über Kopf das Haus verließen. Erst als sie bei Tonys und Georges Eltern angekommen waren, schob Deborah dann vorsichtig das T-Shirt ihres Mannes einige Zentimeter nach oben, um nachzusehen, was den plötzlichen Schmerz ausgelöst hatte. Und zu ihrer Überraschung erstreckten sich über Tonys mittleren Rücken 3 blutige Kratzer. Jeder von ihnen etwa 15 Zentimeter lang. Eine Verletzung, die er sich so weit oben niemals hätte selbst zufügen können. Der Gedanke, dass Sally ihren Mann physisch angegriffen haben könnte, jagte Deborah natürlich eine große Angst ein. Doch wurde die in ihr aufkeimende Furcht schnell von lodernder Wut erstickt. Sally hatte an jenem Abend ganz klar eine Grenze überschritten. Hilfesuchend wandte sich Deborah also erneut an Barbara. Und kaum hatte das Medium den Hörer abgenommen, sprudelten die Fragen nur so aus ihr heraus. Woran könne man erkennen, dass sich Sally gerade unter ihnen befindet? Warum ist sie überhaupt in ihrem Haus? Wie hatte sie Tony physisch verletzen können? Und vor allem, wie können sie sicher sein, dass sie wirklich keine bösen Absichten hat? Das Medium erklärte daraufhin, dass Sally im Wesentlichen alles tun könne, was sie wolle. Nichts sei undenkbar. Barbara vermutete außerdem, dass es das Baby ist, das Sally im Haus hält. Dass sie immer wieder durch die verschiedensten Dinge auf sich aufmerksam macht, sei ein klares Zeichen dafür, dass sie mehr Beachtung wolle. Dass es an jenem Abend zu einer Verletzung gekommen war, erklärte Barbara damit, dass Sally Tonys Emotionen aufgrund der vorangegangenen Aufregung falsch interpretiert haben könnte und fürchtete, er könnte dem Baby etwas tun. Zwar sei sich Barbara absolut sicher, dass Sally Deborah und ihrer Familie nichts Böses wolle, doch bot sie dennoch an, sich in den kommenden Tagen persönlich ein Bild von der Situation zu machen. Das Medium. Ende Juli 1993 stattete Barbara den Pickmans dann ihren ersten persönlichen Besuch ab. Und nachdem sie sich einen groben Überblick verschafft hatte, war sie sich ganz sicher. Von Sally ginge keine Gefahr aus. Sie sei nur ein kleines Mädchen, das Teil dieser Familie sein wollte. Doch gäbe es da ein potenzielles Problem. Sally möge keine Männer, vermutlich weil sie zu Lebzeiten schlechte Erfahrungen gemacht habe. Weiter erklärte Barbara, dass man Sally Fragen stellen könne, indem man sich auf das konzentriert, was einem als nächstes in den Sinn kommt. Und das wäre dann vermutlich ihre Antwort. Als nächstes wollte Barbara dann das Obergeschoss und Tylers Zimmer besichtigen, der Ort, der bisher die meiste Aktivität gezeigt hatte. Als sie also gerade dabei waren, hochzugehen, merkte das Medium an, dass Sally die Treppe oft hoch und runter rennen würde. Deborah musste daraufhin direkt an die Kältestellen und Windzüge denken, die sie an dieser Stelle in ihrem Haus häufig verspürte. Zudem erinnerte sie sich an die Nacht zurück, in der sie von einem lauten Poltern, als käme jemand die Treppe raufgerannt, aus dem Schlaf gerissen wurde. War der Lärm, den sie gehört hatte, doch nicht von den Katzen, sondern von Sally verursacht worden? Mit jedem Schritt, mit dem sie sich dem Kinderzimmer weiter näherten, desto schwerfälliger wurde Barbaras Atem. Plötzlich zeigte sie in die nordwestliche Ecke des Raumes und sagte, das ist ihre Ecke. Sie steht genau da. Zu Dokumentationszwecken hatte Tony von jedem Zimmer ein Foto gemacht. Nun richtete er das Objektiv auf die besagte Ecke und drückte einige Male auf den Auslöser. Nachdem sich Barbara auch ein Bild vom Obergeschoss gemacht hatte, gingen die drei wieder zurück ins Untergeschoss. Tony war nur wenige Schritte hinter Barbara und Deborah, doch am unteren Treppenabsatz blieb er plötzlich stehen. Er habe so ein seltsames Gefühl, als wäre etwas oder jemand direkt hinter ihm, sagte er. Barbara forderte ihn daraufhin auf, auch ein Foto vom Treppenaufgang zu machen. Zurück im Wohnzimmer gab Barbara, Tony und Deborah dann noch einige Ratschläge, wie sie am besten mit Sally umgehen sollten. Da sie es verstünde, sehr deutlich auf sich aufmerksam zu machen, schlug das Medium vor, dem Mädchen mehr Beachtung zu schenken und es mehr in den Alltag des Paares zu integrieren. Eine Anregung, die sich Deborah, die tiefes Mitgefühl für den einsamen Geist eines kleinen Mädchens empfand, sehr zu Herzen nahm. So richtete sie nicht nur eine Spielecke im Zimmer ihres Sohnes mit verschiedenen Kuscheltieren für Sally ein, auch beim Essen deckte sie fortan für eine Person mehr. Außerdem kam ihr eine Idee, wie sie vielleicht doch mit dem Geistermädchen kommunizieren könnte. Mit Wachsmalstiften schrieb sie die Frage, wie alt bist du, auf ein Blatt Papier und legte auch das zu Sallys Spielsachen. Zu ihrem Erstaunen ging der Plan auf. Denn einige Tage später, als sie schon längst die Hoffnung, etwas anderes als ihre eigene Handschrift auf dem Papier zu sehen, verloren hatte, bemerkte sie plötzlich, dass unter ihrer Frage in krakeligen Strichen die Zahl 7 geschrieben stand. Auch davon gibt es ein Foto. Es hatte etwa eine Woche gedauert, die Fotos, die während Barbaras Besuch im Haus der Pickmans geschossen wurden, entwickeln zu lassen. Als Deborah also schließlich den prall gefüllten Umschlag in den Händen hielt, verspürte sie eine große Anspannung, begleitet von unüberwindbarer Neugier. Aufgeregt öffnete sie ihn und holte den Stapel Bilder hervor. Das Foto ganz oben zeigte den Treppenaufgang. Doch befand sich an der Stelle, wo Tony die Präsenz gespürt hatte, eine undefinierbare graue Masse. Hastig blätterte Deborah weiter, doch wurde ihr Entsetzen mit jedem weiteren Bild nur noch größer. So zeigte das Foto von der Ecke, in der Sally laut des Mediums gestanden hatte, einen großen schwarzen Fleck, fast wie dichter Rauch oder Tinte. Irgendwas an diesen Bildern war unheimlich, und doch war Deborah begeistert zu sehen, zu was Sally fähig war. Es erfüllte sie mit Ehrfurcht, etwas, das sie vor wenigen Monaten noch für unmöglich gehalten hatte, jetzt aus nächster Nähe zu erfahren. Während sie sich, getrieben von der Neugier, immer mehr in ihrer Rolle als Sallys Bezugsperson verlor, bereitete Tony die ganze Sache noch immer Unbehagen, denn seine Begegnungen mit Sally verliefen meist irirgendwie anders. Nicht nur, dass er regelmäßig Blessuren aus dem Nichts erlitt und ihre Präsenz in ihm ein Gefühl von Unwohlsein und Kälte auslöste, manchmal hörte er sogar ein Kratzen hinter den Wänden und schon bald gesellten sich entfernte Stimmen dazu. Anfangs waren sie zwar noch so leise, dass er nicht verstehen konnte, was sie sagten, doch wurden sie gefühlt mit jedem Tag lauter. Als würden sich 5 weitere Personen mit ihm im Raum aufhalten und wir durcheinander reden. Auch die regelmäßig verrückt spielende Technik, wie ein Staubsauger, der sich während er in Gebrauch war, ständig wieder ausschaltete, ein Radio, das von selbst angeht oder willkürlich den Sender wechselt oder ein Fernseher, der plötzlich nur noch weißes Rauschen zeigt, sorgten bei Tony eher für Missmut und nicht wie bei seiner Frau für freudige Aufregung. Egal wie sehr er es auch versuchte, er konnte all diese Dinge einfach nicht im selben positiven Licht sehen wie Deborah. Auch, dass er im ganzen Haus aus den Augenwinkeln ständig dunkle Schatten umherhuschen sah, machte ihn mürbe. Ob auf Armaturen, spiegelnden Oberflächen glänzender Gegenstände, an den Wänden oder der Decke, sie waren überall. Und jedes Mal jagten sie ihm eine Heidenangst ein. Deborah erlebte all diese Dinge nicht und hatte im Gegensatz zu Tony mit dem Einzug des Geistes scheinbar auch nicht ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit verloren. Doch jedes Mal, wenn er sich gegenüber seiner Frau öffnete, stieß er auf wenig Verständnis. Das Einzige, was Deborah immer wieder zu sagen pflegte, war, dass das alles nur Sallys Art und Weise wäre, auf sich aufmerksam zu machen. Als Tony an Halloween 1993 am frühen Morgen von der Nachtschicht heimkehrte, wollte er eigentlich nur noch ins Bett. Übermüdet lief er in die Küche, holte ein Glas aus dem Schrank und schenkte sich etwas Orangensaft ein. Als er sich umdrehte und gerade einen Schluck nehmen wollte, bekam er jedoch den Schock seines Lebens. In der Mitte des Raumes, gleich hinter der Kücheninsel, stand ein kleines Mädchen. Mit weit aufgerissenen, großen blauen Augen starrte sie ihn überrascht an. Zunächst dachte er, sie wäre ihm heimlich in das Haus gefolgt, doch dann fiel ihm die wenig zeitgemäße Kleidung auf. Ihr lockiges braunes Haar war mit einem Band zu einem hohen Zopf gebunden. Unter ihrem Kleid trug sie eine altmodische weiße Bluse mit Lochspitze und Puffärmeln. Sie hatte süße, runde Pausbäckchen. Regungslos stand sie da und starrte ihn einfach nur mit großen Augen an. In diesem Augenblick verlor Tony die Kontrolle über seine Gedanken, Muskeln und Gefühle. Das Glas glitt ihm aus der Hand und zerschellte auf dem Boden. Das laute Geräusch durchbrach seine Trance und er blickte instinktiv auf den Boden vor ihm, auf dem überall Saft und Glasscherben lagen. Als er wieder aufblickte, war das kleine Mädchen verschwunden. Ob es nun die Übermüdung oder tatsächlich Sally war, der er diesen Schrecken zu verdanken hatte, beides erschien ihm in Anbetracht der Umstände wenig tröstlich. So wären beides potenzielle Anzeichen dafür, dass er gerade dabei war, seinen Verstand zu verlieren. Und doch sollte es nicht bei dieser einen Erscheinung bleiben. Es sollte noch viel schlimmer kommen. Viel, viel schlimmer. Die Frau in Schwarz. Eines Tages machten Tony und Deborah sich fertig, um zum Abendessen auszugehen. Tyler schlief im Kinderzimmer. Tony war im oberen Badezimmer und machte sich vor dem Spiegel fertig, während Deborah im Schlafzimmer an ihrem Schminktisch saß. Plötzlich rief Tony: »Bist du gerade an der Badezimmertür vorbeige?« Mitten im Satz stockte er. Er erklärte, dass er die Gestalt einer Frau mit blondem, hochgestecktem Haar auf die Abstellkammer zugehen sah. Er hatte ihre Gestalt deutlich hinter sich im Spiegel gesehen und schwören können, dass es sich dabei um Deborah gehandelt hatte. Doch trug die Frau im Spiegel ein langärmliches Kleid, während Deborah nur Unterwäsche trug und auch ihre Haare waren nicht hochgesteckt, sondern lagen in nassen, ungekämmten Strähnen auf ihren Schultern. Dass sich die Geister im Haus ausgerechnet dem zeigten, der nicht an sie glaubte, ihre Existenz verleugnete und ihre Show die meiste Zeit über vollständig ignorierte, stieß bei Deborah auf Unverständnis. Doch dass Tony um das, was er zu dieser Zeit erlebte, keineswegs zu beneiden war, zeigt seine nächste Begegnung mit dem Übernatürlichen. Es war ein ausgesprochen ruhiger Tag im Hause Pickman. Bis zu diesem Zeitpunkt. Deborah saß im Kinderzimmer auf dem Boden und spielte mit Tyler, als sie plötzlich ein lautes, fast kreischendes, statisches Geräusch hörte, das aus dem Kinderbett zu kommen schien. Dort lag ein Spielzeug von Tyler, das die Laute und ersten Sprechversuche eines Babys aufnimmt und wiedergibt. Doch hatte weder Deborah noch Tyler auch nur einen Mucks von sich gegeben. Das Gerät schien eine andere Form von Energie oder Geräusch aufgezeichnet und wiedergegeben zu haben. War es Sally gewesen? Oder die Frau, die Tony im Spiegel gesehen hatte? Das Geräusch klang jedenfalls ganz und gar nicht wie eine menschliche Stimme. Es hatte etwas Bedrohliches und zum ersten Mal fragte sich auch Deborah, ob sich neben Sally noch eine bösartige Präsenz in ihrem Haus aufhielt. Etwas Dämonisches. Etwa 15 Minuten später klingelte das Telefon. Deborah sprang über das Kindergitter am oberen Ende der Treppe und lief ins Erdgeschoss, um den Anruf entgegenzunehmen. Nach einem kurzen Gespräch legte sie wieder auf und ging zurück nach oben. Als die Treppe wieder hinaufging, hörte sie jedoch ein leises, gequältes Stöhnen aus dem Schlafzimmer, in dem Tony gerade einen Mittagsschlaf machte. Einen kurzen Moment später hörte sie das Geräusch erneut, doch dieses Mal erkannte sie es als eine verzerrte Version von Tonys Stimme, die ihren Namen rief. »Was ist?« rief sie zurück, doch folgte keine Antwort. Da sie sich über seine wiederholten Rufe wunderte, beschloss Deborah, bei Tony nach dem Rechten zu sehen. Im Schlafzimmer angekommen, fragte sie ihn, was los sei, doch statt zu sprechen, schnappte er tief nach Luft, als hätte er zuvor für mehrere Minuten die Luft angehalten. Auf seinem Gesicht lag ein Ausdruck des Schreckens. Was er gesehen hatte, beschrieb er Deborah wie folgt. Am Anfang waren es nur Staubkörner, die im Gegenlicht, das durch die Jalousie schien, glitzerten. Dann fing der ganze Raum an zu beben. Die Formation von Staubpartikeln am Fußende des Bettes wurde immer dunkler und dichter. Ich glaube, ich war wie hypnotisiert von dieser Formation. Und ehe ich mich versah, hatte sie die Gestalt des Oberkörpers einer Frau angenommen. Dieses Ding kam immer näher und ich konnte immer mehr Details erkennen. Sie hatte dunkles Haar und einen finsteren Blick. Als sie näher kam, konnte ich sehen, dass sie ganz in Schwarz gekleidet war. Ich habe versucht, um Hilfe zu rufen, aber es kam kein Ton heraus. Und dann, im nächsten Augenblick, stand sie direkt vor mir. Die Schlafzimmertür knallte zu und die Hand der Frau griff plötzlich nach meinem Gesicht. Ich hörte eine Stimme, die sagte, ich werde... Es wurde noch mehr gesagt, aber ich konnte nicht verstehen, was. Ich erinnere mich, dass ihre Hand in einen langen schwarzen Spitzenhandschuh gehüllt war. Und dann, genauso plötzlich wie es angefangen hatte, wurde alles wieder ganz ruhig und die Frau war verschwunden. Nach diesem Vorfall erlebte Tony eine Zeit, in der die Stimmen lauter und damit auch deutlicher wurden. Doch die Wortfetzen, die er verstehen konnte, gefielen ihm ganz und gar nicht. Es war ihm, als würden die Stimmen ihn dazu auffordern, seiner Frau etwas anzutun. Die Stimmung zwischen den Eheleuten war aufgrund der Dinge, die in ihrem Haus vor sich gingen und der Diskrepanz, wie diese von Tony und Deborah erlebt und bewertet wurden, sehr angespannt. Beide fühlten sich vom jeweils anderen unverstanden und nicht gesehen. Deborah schien nur noch Augen für ihre Mutterrolle zu haben, wofür Tony ihr niemals Vorwürfe gemacht hätte, wenn es denn ihr gemeinsames, wahrhaftiges Kind gewesen wäre, dem sie ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenken würde. Deborah auf der anderen Seite war enttäuscht, dass ihr Mann ihre Begeisterung für das Übernatürliche nicht teilen konnte. Die andauernde Angst im eigenen Zuhause, die Wechselschichten auf der Arbeit und die daraus resultierende Übermüdung hatten ohne Zweifel ihren Tribut an Tony gefordert. Oder war es doch der Einfluss des Hauses? Wollte Sally Deborah für sich allein und einen Keil zwischen ihn und seine Frau treiben? Als Tony eines Tages gestresst von der Arbeit nach Hause kam und eine streunende Katze, die sich in das Haus geschlichen hatte, dabei erwischte, wie sie aus seiner Müslischale trank, brannten ihm die Sicherungen durch und er griff nach einem Messer. Erst als es zu spät war, sei er wieder zur Besinnung gekommen und erst dann sei ihm bewusst geworden, was er gerade getan hatte. Im absoluten Schockzustand beseitigte er schnell alle Spuren, bevor Deborah nach Hause kam. Eines stand jedoch fest. Tony war nicht mehr er selbst und Deborah war es auch nicht. Bei einer offenen Aussprache gaben sich die beiden das Versprechen, fortan wieder als Team zu fungieren. Sie beide gegen das Problem. Paranormale Ermittlungen. Barbara, die mittlerweile in engem Kontakt mit Deborah und Tony stand, hatte bei ihren Vorträgen den Fall der Pickmans vorgestellt, wodurch die Produzenten der TV-Show Sightings auf ihre Geschichte aufmerksam wurden. Deborah sah eine Chance darin, durch die Zusammenarbeit mit dem Sender das Geheimnis ihres Eigenheims endlich lüften zu können, während Tony sich bei dem Gedanken, dass unzählige Kameramänner durch sein Haus marschieren würden und sich nach der Ausstrahlung alle Welt über sie das Maul zerreißen könnte, unwohl fühlte. Das Thema sorgte wieder für eine Menge Streit zwischen den Eheleuten, doch konnten sie schließlich einen Kompromiss finden. Tony hielt sich während der Dreharbeiten im Hintergrund und zum Schutz der Privatsphäre wurden Deborah und er vor laufender Kamera nur mit falschen Namen angesprochen. Ihre Gesichter wurden verpixelt. Der Sender stattete dem Haus der Pickmans fortan regelmäßige Besuche ab, bei denen das Haus von den Experten verschiedenster Fachbereiche untersucht wurde. Unter ihnen Cary Gaynor, der in den 70er Jahren wohl einer der bekanntesten Parapsychologen Amerikas gewesen sein dürfte, und das Medium Peter James. Dieser wurde von Sightings kontaktiert und extra nach Kansas eingeflogen. Bis dato hatte er, so hieß es, noch nie etwas vom Fall der Pickmans gehört, geschweige denn Informationen über das Haus noch über die Entität darin vom Sender erhalten. Doch noch ehe Peter das Haus betreten hatte, wollte er bereits etwas Merkwürdiges gesehen haben.
You know what I sense up there? I got just a glimpse of that upper window of the face of a little girl. And I don't know who lives here. It's a boy, right? But I saw the face of a little girl in that window just now.
Im oberen Fenster habe er das Gesicht eines kleinen Mädchens gesehen. Fragend vergewisserte er sich, wer in diesem Haus lebte, und bekam daraufhin erst mitgeteilt, dass die Pickmans nur einen Sohn, aber keine Tochter haben. Die Beschreibung des Aussehens des Mädchens deckte sich zudem mit der Beschreibung von Tony, dem Sally bereits Monate zuvor in der Küche erschienen sein soll. Auch welchen Namen die Pickmans ihrem Hausgeist gegeben hatten, wusste Peter James zu diesem Zeitpunkt angeblich noch nicht. Im Inneren des Hauses soll es ihn dann ganz intuitiv zur Treppe im Hausflur gezogen haben. Doch hielt er am Fuß der Treppe dann plötzlich inne.
There's a little girl that's standing right there. Right at the top of the stairs.
Hello? Hello? you speak to me? Sally? Is that your name, Sally? Sally? Okay.
Mit dem Finger deutete er nach oben und flüsterte, da steht ein kleines Mädchen. Er sprach die Erscheinung, die sich ihm offenbarte, direkt an und bat sie, mit ihm in Kontakt zu treten. Dann sagte er plötzlich, ist das dein Name, Sally? Deborah fiel in diesem Augenblick ein riesiger Stein vom Herzen. Für sie war das der Beweis, dass Sally wahrhaftig war und kein Hirngespinst, in das sie sich über Monate hinweg reingesteigert hatte. Doch dauerte es nicht lang, bis die Stimmung kippte, denn als Peter im Begriff war, Tylers Kinderzimmer zu betreten, will er einen heftigen Widerstand gespürt haben. Irgendetwas will nicht, dass ich diesen Raum betrete, sagte er. Unmittelbar darauf spürten Deborah und Tony wieder einen dieser Kälteschauer und plötzlich klagte Tony wieder über einen stechenden Schmerz am Rücken, der ihm zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als bekannt vorkam. Als Deborah dann vor laufender Kamera das weiße Hemd ihres Mannes einige Zentimeter nach oben schob, staunte sie nicht schlecht. Denn auf Tonys Rücken waren abermals tiefrote Kratzer zu sehen, doch bildeten sie dieses Mal die Buchstaben MC. Medium Peter James stellte anhand der Initialien eine beunruhigende Vermutung an. Sally sei nicht allein. Und wer auch immer es war, der ihr Gesellschaft leistete, er habe eine weitaus dunklere Präsenz. Er offenbarte der Familie, dass er spüre, dass in der Vergangenheit mindestens 3 Menschen in diesem Haus verstorben waren. Zudem teilte Sally ihm mit, dass sie zu Lebzeiten Probleme mit der Lunge hatte und daran vermutlich auch verstorben war. Eine Überprüfung dieser Aussagen durch den Sender ergab, dass in den Stadtarchiven im Jahr 1905 tatsächlich der Tod einer Sally Isabel Hall verzeichnet wurde. Zudem ließ Peter während seines Besuchs bei den Pigments in einem Nebensatz die Bemerkung, dieses Haus hat etwas Medizinisches an sich fallen. Gemeint war damit nicht etwa ein steriler Einrichtungsstil, sondern die Tatsache, dass sich immer wieder Bilder, die man irgendwie in einen Kontext mit Medizin bringen konnte, in sein Bewusstsein drängten. Und Deborah hatte auch die passende Erklärung dafür. Auch sie hatte bereits zu der Geschichte des Hauses recherchiert und dabei herausgefunden, dass das Haus 1872 von einer Familie Finney gebaut wurde. Die Finneys waren in Atkinson eine sehr bekannte Familie, die noch viele weitere Grundstücke in der Gegend besaßen. Aus den Aufzeichnungen geht auch hervor, dass sich das Haus über 3 Generationen im Besitz der Finneys befand und die Familie es weit bis in das 20. Jahrhundert bewohnt hatte. Der erste Besitzer des Hauses war ein gewisser Michael C. Finney, ein Name, der sich mit den Initialen MC abkürzen lässt. Das letzte Familienmitglied der Finneys, in dessen Besitz sich das Haus bis in das Jahr 1946 befand, war Dr. Charles C. Finney, ein Arzt und Chirurg, der wie viele seiner Vorfahren auf dem Gebiet der Humanmedizin praktizierte. All diese Informationen, die das Medium der Familie hatte geben können, ließen sich also tatsächlich durch die Einträge im Stadtarchiv von Atkinson bestätigen. Im nächsten Schritt seiner paranormalen Investigativrecherche zog es Peter James dann auf den ältesten Friedhof der Stadt. Dort habe er ein Grab eindeutig Sally zuordnen können. Doch war der Grabstein bereits so stark verwittert, dass die Schrift nicht mehr zu entziffern war, wodurch sich diese Eingebung vor Ort nicht bestätigen ließ. Nach den Dreharbeiten wurde vom Sender also auch diese Information überprüft und tatsächlich gehörte das erste Grab der 4. Reihe westlich der im Jahr 1905 verstorbenen Sally Isabel Hall. Doch starb sie nicht im Kindesalter, sondern mit 33 Jahren an den Folgen einer schweren Erkrankung und sie hatte auch nie in dem Haus an der 508 North 2nd Street gelebt. Deborah erklärte sich diese Ungereimtheit damit, dass sich Sally zu Lebzeiten vielleicht bei Dr. Charles C. Finney in Behandlung befunden hat und daher eine gewisse Verbindung zwischen den beiden bestand. Aber es gibt noch eine andere, weitaus düsterere Theorie, die die Verbindung zwischen einem Mädchen namens Sally und dem Arzt sowie zu dem Haus erklärt. Seit der Fall der Pigments publik wurde, machte nämlich eine städtische Sage die Runde. Ihr zufolge war Sally ein 6-jähriges Mädchen, das an einer akuten Blinddarmentzündung litt und in das Haus gebracht wurde, in dem der örtliche Stadtarzt Charles Finney wohnte und praktizierte. aufgrund der begrenzten Möglichkeiten, in seinem Eigenheim eine Operation unter Narkose durchzuführen, habe es der Arzt versäumt, das junge Mädchen vollständig zu betäuben, sodass sie während des Eingriffs schreckliche Schmerzen erlitt und schließlich an einem Schock und dem hohen Blutverlust verstarb. Aufgrund ihres grausamen Todes suche sie laut dieser Legende seither das Haus heim. Doch gibt es keine historischen Daten, die dieses Ereignis belegen, geschweige denn die Existenz eines sechsjährigen Mädchens namens Sally, das zu dieser Zeit in Atkinson lebte, bestätigen könnten. Was sich jedoch bestätigen lässt, sind die drei Tode, von denen Peter James gesprochen hatte und die sich im Haus an der 508 North 2nd Street zugetragen haben sollen. Laut der städtischen Sterberegister starb Michael C. Finney im Jahr 1872. 1900 folgte ihm dann sein Sohn James Finney in den Tod und 1918 starb auch Michaels Frau Kate Finney. Der Besuch des Mediums war also schon mal ein Erfolg auf ganzer Linie. Als nächstes wurde Carrie Gaynor, ebenfalls ein investigativer Ermittler auf dem Gebiet des Paranormalen, zum Haus der Pickmans gebracht. Sein Aufgabenbereich ist es, nach wissenschaftlichen Erklärungen für das, was auf den ersten Blick vielleicht unerklärlich erscheint, zu finden. Für seine Untersuchungen wurden im ganzen Haus Kameras und Messgeräte aufgestellt. Am Ende der Aufbauarbeiten war jeder Raum bis in den letzten Winkel verkabelt. Während der Messungen wurde Tony dann darum gebeten, Sally aufzufordern, auf sich aufmerksam zu machen. Und als Reaktion darauf fing eine der beiden Öllampen im Raum an zu flackern, während auf den Audiospuren zeitgleich ein seltsames Störgeräusch mit tiefer Frequenz zu hören war. Wenige Minuten später durchfuhr Tony dann wieder einer dieser seltsamen Kälteschauer und es bildete sich vor laufender Kamera und mehreren Augenzeugen ein weiterer Kratzer auf seiner Brust. Im gesamten Messzeitraum von 24 Stunden wurde Tony unter strenger Aufsicht von Carrie Gaynor ganze 11 Mal verletzt. Und Carrie hat seinen Job wirklich sehr ernst genommen. So wurde Tonys Oberkörper jedes Mal, wenn er von der Toilette kam, von Carrie unter Zeugenaufsicht untersucht, um auszuschließen, dass Tony sich die Verletzungen während des Toilettengangs nicht selbst zugefügt hatte. In all seinen Jahren Berufserfahrung sei ihm so etwas noch nicht untergekommen, sagte er. Auch bei den im Haus aufgestellten Kameras kam es immer wieder zu Störungen des Bildes. Doch waren diese nirgends so stark wie im Kinderzimmer. Hier wurde das Bild regelmäßig immer schlechter und kriseliger, bis irgendwann nur noch weißer Schnee zu sehen war. Nach den Ermittlungen wurden die Befunde sogar zu einem Audiospezialisten der CIA und des FBI geschickt und der Fachmann bestätigte, dass das Rauschen nicht auf elektrische Interferenzen zurückzuführen und auch nicht menschengemacht sei. An einen Geist glaube er aber trotzdem nicht. Seine Vermutung ist, dass irgendwas Magnetisches das Rauschen verursacht haben könnte. Denn da, wo Strom fließt, entstehen auch Magnetfelder und damit sogenannter Elektrosmog. Auf den Aufnahmen vom Dreh ist außerdem zu sehen, wie das Licht im Wohnzimmer genau dann anfängt zu flackern, als Sally darum gebeten wurde, auf sich aufmerksam zu machen. Auch die Crew sei Zeuge diverser Kältestellen im Haus geworden. Und einer der Kameramänner habe am oberen Treppenabsatz eine statische Elektrizität, die seine Beine umgab, spüren können. Als sich daraufhin ein anderer Kameramann den Beinen seines Kollegen näherte, war auf der Tonspur in aller Deutlichkeit ein knisterndes Störgeräusch zu hören. Jedem, der seine Hände nach dem elektrischen Nichts ausstreckte, dem standen anschließend im wahrsten Sinne des Wortes die Haare zu Berge. Am Ende traf es jedoch den Mann, der am wenigsten mit der ganzen Sache zu tun haben wollte, wieder mal am härtesten. Tony. Alle Anwesenden waren sichtlich schockiert, als sie dabei zusehen konnten, wie sich aus dem Nichts und vor laufenden Kameras plötzlich 2 blutende, lange Kratzer auf seinem linken Unterarm bildeten. Dann noch 3 weitere auf dem Bauch und einer auf der Stirn, der auftrat, als Tony gerade mit dem Moderator in eine Unterhaltung verwickelt war. Er selbst hatte die ganze Zeit über Baby Tyler auf dem Arm, konnte sich diese Wunden also unmöglich selbst zugefügt haben. Der Experte vor Ort erklärte dieses Phänomen mit einer Reflexion Tonys eigener Emotionen. So sei er die ganze Zeit über sehr angespannt gewesen. Denn zu was Sally fähig sein vermochte, machte Tony große Angst. Denn wenn sie schon Kerzen und Spielzeuge in Brand setzen konnte, wer könnte ihm versichern, dass er nicht der Nächste ist, der in Flammen aufgeht? Laut des Experten wäre es nicht unüblich, dass Poltergeister die Gefühle der Menschen um sie herum adaptieren. Ganz nach dem Motto, Negatives zieht Negatives an. Anders als Barbara rät er jedoch dazu, Sally weniger Beachtung zu schenken. Denn nur so könne man ihr weniger Angriffsfläche bieten. Am Ende war jedoch auch Sightings nicht dazu in der Lage, Deborah und Tony zu erklären, was genau in ihrem Haus vor sich ging. Nach mehreren ereignisreichen Drehtagen blieben die Pigments also erschöpft und enttäuscht über das Ausbleiben bahnbrechender Ergebnisse erstmals wieder allein in ihrem Haus zurück. Nach der Ausstrahlung der Sendung meldete sich aber ein weiteres Medium bei ihnen. Die Frau bot an, eine spirituelle Reinigung im Haus durchzuführen, und Tony und Deborah nahmen das Angebot an. Ein letzter Versuch. Das Medium habe ebenfalls die Anwesenheit von drei Entitäten im Haus der Pigments spüren können. Ein junges Mädchen, eine bedrohliche ältere Frau und ein Mann, den sie als perfekten Gentleman bezeichnete. Vor der Austreibung vergewisserte sie sich, ob sie irgendeinen der Geister vor der Reinigung verschonen solle. Und trotz allem, was geschehen war, entschied sich Deborah dafür, dass Sally bleiben sollte. Während der Zeremonie kam es seitens Tony dann wieder zu mehreren Verletzungen, wobei die Kratzer tiefer zu sein schienen, als es jemals zuvor der Fall gewesen war. Und auch nach dem Besuch des Mediums beruhigte sich die Situation im Hause der Pigments nicht. Ganz im Gegenteil. Es machte den Anschein, als hätte der Versuch einer Austreibung die Entitäten nur noch weiter verärgert. Mittlerweile waren Tony und Deborah am Ende ihrer Kräfte, denn egal, was sie auch versuchten, der Spuk hielt an. Freunde, Verwandte und jeder, der ihren Fall bei Sightings gesehen hatte, stellte sich derweilen die Frage, warum das Paar nicht einfach ihre Sachen packte und auszog. Doch irgendwas hielt sie in dem Haus. Nach außen hin und auch vor sich selbst begründete Deborah ihren Wunsch zu bleiben, immer mit ihrer Neugier. Doch fragt sie sich im Blick zurück, ob in Wahrheit nicht doch etwas anderes dahinter steckte. Doch dann kam der Tag, der alles veränderte. Das Ende. Als Tony eines ganz gewöhnlichen Tages im Herbst 1994 aus dem Schlafzimmer kam, schubste ihn eine unsichtbare Macht mit einer solchen Wucht, dass er gegen das Treppengeländer prallte und beinahe die Treppe runterfiel. Für Deborah war das der Angriff auf ihren Mann, der das Fass zum Überlaufen brachte. Nur 2 Wochen später hatten die Pigments all ihre Sachen gepackt und am 31. Oktober 1994 bezogen sie ein anderes Haus ein paar Blöcke weiter. Auf die Nachfrage hin, ob der Spuk im Haus an der 508 North 2nd Street mit ihrem Auszug ein Ende gefunden hatte, bekamen Deborah und Tony von Carrie Gaynor, der noch immer den Fall des Hauses untersuchte, jedoch keine eindeutige Antwort. Er erklärte den Eheleuten lediglich, dass es ortsgebundene und personengebundene Spukphänomene gäbe. Die Zeit würde es zeigen. Im Blick zurück besteht für Deborah und Tony kein Zweifel mehr. Was auch immer in diesem Haus umhergeht, es ist mitnichten der unschuldige Geist eines kleinen Mädchens. Erst der Abstand zum Haus habe ihnen verdeutlicht, wie groß der Einfluss gewesen sein muss, den die Entitäten zu der Zeit, in der sie dort lebten, auf sie gehabt hatten. Noch heute fragt sich Deborah, ob es eine finstere Macht war, die sie als unschuldiges kleines Mädchen getarnt in ihren Bann zog und an das Haus band. Andere spekulieren, dass Sally wirklich nur der Geist eines harmlosen Mädchens ist, der von einer anderen, dämonischen Entität im Haus instrumentalisiert wird, um weitere Opfer in seine Falle zu locken. Letzten Endes scheinen Deborah und Tony die Herausforderungen, vor die sie das Haus gestellt hatte, jedoch erfolgreich gemeistert zu haben. Auch nach ihrem Auszug bleiben die beiden ein Paar. Im Jahr 2020 gab Tony einem kleinen unabhängigen YouTube-Channel ein kurzes Interview, in welchem er mehr als 20 Jahre später erneut bestätigte, dass sich die Ereignisse genauso zugetragen haben wie von Deborah in ihrem Buch geschildert. Dennoch bereue er nicht, in das Haus gezogen zu sein. Die Erfahrung habe ihn näher zu Gott gebracht. Wenn man dem Bösen von Angesicht zu Angesicht begegnet ist und die Dinge gesehen hat, die er gesehen hat, Erst dann begreift man, wie schlimm das Böse wirklich ist, sagt er. Der einzige Weg, damit umzugehen, sei für Tony der Glaube an Gott gewesen. Er habe ihn weitermachen lassen und ihm damit, da ist er sich sicher, das Leben gerettet. Nach dem Auszug der Pickmans wechselte das Haus an der 508 North 2nd Street noch viele weitere Male die Besitzer und es stand auch immer wieder mal für längere Zeit leer. Die direkten Nachmieter sagen jedoch, dass es sich bei dem berühmt-berüchtigten Sally House um ein Haus wie jedes andere handelt. Heute ist das Sally House eine Spukattraktion, die vor allem bei Ermittlern für das Paranormale und YouTubern beliebt ist und gelegentlich öffnet es für deren Untersuchungen auch seine Pforten. Abschließend würde mich natürlich interessieren, ob ihr eine Nacht im Sally House verbringen würdet und damit einhergehend auch, ob ihr an die Ereignisse, die durch die Pickmans überliefert wurden, glaubt oder ob ihr das alles für einen außerordentlich erfolglosen Marketingtrick oder einen Hoax haltet, weil reich geworden ist die Familie dadurch in jedem Fall nicht. Ich empfehle euch außerdem, euch nochmal die Fotos, die ich euch auf Instagram zusammengestellt habe, anzusehen, genauso wie die Doku, die verlinke ich euch in der Folgenbeschreibung, denn da könnt ihr selber Zeugen werden, wie es bei Tony immer wieder scheinbar aus dem Nichts zu blutigen Kratzern kam. Und bei TikTok werde ich euch, denke ich, auch nochmal ein Video mit Fotosequenzen und Fotos hochladen. Da sind wir übrigens ganz, ganz frisch vertreten und ihr findet uns dort unter dem Namen Podcast.Stimme im Kopf. Abschließend bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Zum einen an unseren Partner für die heutige Folge, Biogena One. Wie gesagt, den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und natürlich auch Danke an euch fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass wir uns nächsten Sonntag, wenn wir uns dann wieder einem True Crime Fall widmen, schon wieder hören. Und bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.